Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIP-FM-Ausgabe vom 16. Februar. Moderiert und zusammengestellt von Radio Unerhört Marburg. China und die Schweiz verhandeln über ein Freihandelsabkommen. Was verspricht sich die Schweizer Regierung davon und welche Forderungen stellen Nichtregierungsorganisationen? Ist Krieg die einzige Konsequenz auf das iranische Atomprogramm? Jüngst hat die iranische Führung neue Atomprogramme angekündigt und damit Ängste vor einer Atombombe geschürt. Dass AsylbewerberInnen nicht wirklich gastlich in Deutschland aufgenommen werden, ist längst bekannt. Kürzlich wurde ein Heim-TÜV in Sachsen-Anhalt durchgeführt. Zwei Duschen für mehr als 40 Menschen sind in einem Heim Standard. Ungarn driftet immer weiter nach rechts. Es mehren sich Nachrichten von rassistischen Übergriffen, antisemitischer und antiziganistischer Propaganda und autoritärer Medienkontrolle. Ist das wirklich eine Überraschung? Diese Themen hört ihr in der nächsten halben Stunde. Durch die Sendung begleitet euch Jochen. Freihandelsabkommen mit China. Was ist mit den Menschenrechten? Das Freihandelsabkommen mit China geht in die nächste Runde. Eine Schweizer Delegation verhandelt derzeit wieder in Peking. Der wirtschaftliche Nutzen dieses Freihandelsabkommens ist unbestritten. Ein verbesserter Zugang der Schweiz zu einem der am stärksten wachsenden Märkte der Welt. Dieser Markt ist aber auch geprägt von prekären Arbeitsbedingungen, Menschenrechtsverletzungen und geringen Umweltstandards. Nicht nur Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen verlangen deshalb, dass auch diese Aspekte im Freihandelsabkommen berücksichtigt werden. Ein Beitrag von Wilma Rall, Radio Raab.
Ein Freihandelsabkommen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bringt viele Vorteile. Gerade für die Schweiz, denn erstens hat die Schweiz keine eigenen Rohstoffe und zweitens hätte sie dadurch einen riesigen Vorteil gegenüber anderen europäischen Staaten. Denn die Schweiz ist das erste europäische Land, das mit China über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Und nicht zuletzt könnte man damit auch das geistige Eigentum besser schützen, so die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder.
Konkret heißt dies, dass wir heute damit konfrontiert sind, dass zahlreiche Fälschungen und Nachahmungen gerade im asiatischen Raum und auch in China hergestellt werden. Ich denke da beispielsweise an Schweizer Produkte wie Schweizer Uhren. Und das schadet natürlich der hiesigen Industrie enorm.
Christa Markwalde ist Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Diese Kommission hat dem Bundesrat das Mandat erteilt, dass er Verhandlungen mit China aufnehmen darf. Sie hat aber auch explizit gewünscht, dass ein sogenanntes Nachhaltigkeitskapitel ins Freihandelsabkommen aufgenommen wird. Christa Markwalde.
Das heißt, dass eben Menschenrechte berücksichtigt werden, dass Umwelt- und Sozialstandards auch in dieses Abkommen in einer Form einfließen. Es ist klar, dass man mit einem Freihandelsabkommen nicht die ganze Menschenrechtspolitik Chinas ändern kann, aber gleichzeitig hat die Kommission zum Ausdruck gebracht, dass es uns wichtig ist, dass die menschenrechtlichen Aspekte sowie Umwelt- und Sozialstandards nicht vergessen gehen.
Weitergehende Forderungen haben Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen. Sie verlangen, dass zuerst die Folgen des Abkommens geprüft werden, bevor es unterzeichnet wird. Thomas Braunschweig, zuständig für Handelspolitik bei der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern.
Ja, konkret müsste man zuerst mal identifizieren, wo die menschenrechtssensiblen Bereiche in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und China sind. Und wenn man diese dann mal identifiziert hat, müsste man dort eine vertiefte Analyse durchführen, um zu sehen, ob mit dem Freihandelsabkommen die menschenrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz gefährdet sind, weil zum Beispiel chinesische Produkte importiert werden, die mittels Zwangsarbeit oder Kinderarbeit hergestellt wurden.
Es dürfe auch nicht sein, dass Schweizer Firmen davon profitieren, dass China arbeitsrechtliche Mindeststandards nicht einhält. oder dass Schweizer Firmen dort investieren, wo Minderheitenrechte verletzt werden, wie zum Beispiel in Tibet. Solche Aspekte müssten vor der Unterzeichnung des Abkommens genau untersucht werden, fordert Thomas Braunschweig. Vorgängige Untersuchungen forderte auch SP-Nationalrat Carlos Sommaruga, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen hatten. Damals hatte der Bundesrat geantwortet, solche Untersuchungen seien sehr aufwendig und würden sehr viel kosten. Zudem seien sie wenig verlässlich, weil die Datenlage sehr dürftig sei. Darauf sagt Thomas Braunschweig von der Erklärung von Bern:
Das sind alles billige Ausreden. Wir diskutieren mit dem Sektor schon seit mindestens 3 Jahren über diese menschenrechtlichen Folgeabschätzungen. Es wurden auch verschiedene Fallstudien durchgeführt. Das heißt, es ist also möglich, solche Analysen durchzuführen. Natürlich ist es eine komplexe und auch eine zeitraubende Angelegenheit, aber das sind die Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen auch. Die gehen zum Teil 2, 3 und mehr Jahre.
Wie es denn aktuell um die Verhandlungen bestellt ist, wie stark Nachhaltigkeit und Menschenrechte in die Gespräche einfließen, dazu wollte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO keine Stellung nehmen. Einzelheiten der Verhandlungen seien bis zu deren Abschluss geheim. Das SECO hielt gegenüber Radio Rabe lediglich fest, dass es in China wie bei anderen Freihandelsabkommen auch um nachhaltige Entwicklung gehe.
Die iranische Führung hat am 33. Jahrestag der Islamischen Revolution neue Projekte in Sachen Atomprogramm angekündigt. Da das Land unter Verdacht steht, an nuklearen Waffen zu arbeiten, ist es mehr als verständlich, dass sich Israel dadurch bedroht fühlt. Um einen nuklear bewaffneten Iran zu verhindern, ist ein präventiver Militärschlag Israels nicht auszuschließen. Radio Korax hat zur aktuellen Situation in Nahost nachgefragt.
Meanwhile, there are 56 nuclear reactors under construction around the world, 21 in China alone, 6 in South Korea, 5 in India. And the commitment of these countries is not just generating the jobs in those plants, it's generating demand for expertise and new technologies. So make no mistake, whether it's nuclear energy or solar or wind energy, if we fail to invest in the technologies of tomorrow, then we're going to be importing those technologies instead of exporting them. And that's not a future that I accept.
56 Atomkraftwerke werden derzeit also weltweit gebaut. Barack Obama hält das offenbar für völlig legitim. Momentan gibt es auf der Welt 31 Länder, die die Atomkraft nutzen. Trotz Fukushima und Tschernobyl wird es in den meisten Ländern nicht in Frage gestellt. Es gibt allerdings 2 Länder, denen das Recht auf Atomkraftnutzung abgesprochen wird. Das sind Nordkorea und der Iran. Insbesondere um das Atomprogramm des Iran scheint der Konflikt zu eskalieren. Für den Nahostexperten Dr. Michael Kreutz liegen die Gründe dafür auf der Hand.
Ein demokratischer Iran, der nach der zivilen Nutzung der Atomkraft streben würde, wäre ja für den Westen gar nicht das Problem. Das Problem ist vor allem die Atomkraft in Händen des derzeitigen Regimes. Also ich denke schon, dass das Regime nach einer atomaren Bombe strebt. Das dürfte allerdings vor allem als Instrument gedacht sein, um selber als starker Mann, als starker Faktor in der Region aufzutreten.
Und das meint in diesem Fall, eine führende Rolle in der islamischen Welt einzunehmen, militärische Stärke zu erlangen und Israel zu vernichten. Die Initiative Junge Transatlantiker verfolgt intensiv die Entwicklung. Der Vorsitzende der Initiative, Jakob Schroth, hat sich die Rede des iranischen Präsidenten zum 33. Jahrestag der Islamischen Revolution angehört.
Ahmadinejad hat in seiner Rede zum Jahrestag wieder gesagt, dass er stolz darauf ist, dass der Iran das einzige Land ist, das die Holocaust-Lüge aufdeckt. Und er ist nach wie vor der Meinung, dass alle Juden auf der Welt vernichtet werden müssen. Und solche Sätze sind einfach ganz klar der Beweggrund dafür, dass theokratische, dass totalitäre Regime oder zumindest autoritäre Regime, die so stark für die Vernichtung eines ganzen Volkes sind, dass die Menschen natürlich selbstverständlich nicht in Besitz von einer Atomwaffe kommen können.
Eine Frage, die man sich stellt, ist, wie viel Säbelrasseln steckt hinter den antijüdischen Ausfällen des iranischen Präsidenten?
Die angedrohte Auslöschung, das gehört seit jeher zum rhetorischen Arsenal des Regimes. Aber es ist neu, dass jetzt ein hochrangiger Strategieexperte, der Khamenei nahesteht, so ungeschminkt, ja, seine Vernichtungswünsche ausbreitet und zu einer Doktrin ausarbeitet. Man weiß natürlich nicht, ob diese Doktrin wirklich umgesetzt werden wird, ja, aber man muss damit rechnen, dass es im Wesentlichen heiße Luft ist, aber man sollte es sicherlich auch ernst nehmen.
Und es wird auch ernst genommen. Immerhin ist der Iran international isoliert. Trotzdem hält die iranische Führung an ihrer Politik fest. Für den Sprecher der Initiative Stop the Bomb, Jonathan Weckerle, stabilisiert diese Rhetorik das Regime.
Es ist ja ein ideologisches Regime, es ist ein revolutionäres Regime, entstanden eben durchaus eine Revolution mit dem Ziel, eine neue Weltordnung zu verbreiten. Davon können sie nicht einfach Abstand nehmen. Sie verbreiten überall die Nachricht, dass die islamische Revolution im Iran sozusagen noch immer ein weltweites Vorbild ist, dass auch der Westen bald stürzen wird. Der Westen ist sozusagen immer in der Krise, während der Iran auf dem Vormarsch ist. Ein großes islamisches Erwachen wird da etwa im Nahen Osten gerade ausgemacht. Wenn man davon Abstand nimmt, dann gibt es nichts mehr, worauf das Regime sich stürzen kann. Was man allerdings jetzt machen kann, ist, diese Rhetorik des Regimes als leere Rhetorik auch im Iran bloßzustellen. Das heißt, ein Regime, das einerseits behauptet, sozusagen die ganze Welt würde auf seine glorreiche Revolution schauen, das aber innen wie außenpolitisch völlig in der Krise und isoliert ist, wird eben immer schwächer und unglaubwürdiger.
Um das zu verstärken, wird international auf wirtschaftliche Sanktionen gesetzt. Eine konsequente Handelsblockade konnte bisher noch nicht umgesetzt werden. Auch Firmen hierzulande pflegen nach wie vor wirtschaftliche Beziehungen zum Iran.
Und was man eben in Deutschland machen kann, hauptsächlich sind neben Kritik an irgendwelchen politischen Annäherungen an das Regime, eine Kritik an den Handelsbeziehungen. Und da hat Deutschland einfach eine große Rolle mit etwa 4 Milliarden Geschäft, Exporte jedes Jahr. Und das sind eben keine Haushaltsgüter, sondern das ist oft sehr wichtige Technologie, die insbesondere im Iran ist es so, dass ein großer Teil der Industrie auch mit deutscher Technologie funktioniert. Das heißt, das sind schon sehr wichtige Güter, die aus Deutschland geliefert werden. Oft sind es eben auch Spezialtechniken für etwa den Energiesektor. Und wenn man das wirksam einschränken würde, würde man das Regime auf jeden Fall treffen.
Inwiefern die Sanktionen das Regime schwächen, ist noch unklar. Das iranische Atomprogramm wird weiter vorangetrieben. Die iranische Führung behauptet aber, die Atomkraft nur friedlich nutzen zu wollen. Allerdings lassen die Forschung auf dem Gebiet der Urananreicherung anderes vermuten. Nämlich, dass da eine Atomwaffe entwickelt werden soll. Nimmt man an dem Punkt die Rhetorik Ahmadinejads dazu, ist es wenig verwunderlich, dass Israel sich ernsthaft bedroht fühlt.
Es ist ja durchgesickert, dass im Frühjahr eventuell ein Militärschlag anstehen könnte. Denn wenn die Iraner ihre Anreicherungsanlagen immer stärker unter die Erde verlegen, dann gibt es nur noch wenig bunkerbrechende Bomben, die Amerikaner verfügen, die 6-7 Meter Stahl durchbrechen können. Und von daher ist schon klar, dass jetzt in den nächsten Monaten definitiv etwas passieren wird.
Die Einschätzung von Jakob Schroth stellt einen militärischen Schlag gegen den Iran als Folge richtig dar. Über die Folgen daraus für die Region wird spekuliert.
Einerseits oder gibt es noch immer das Szenario, dass mit einem Militärschlag eine große Katastrophe ausgelöst werden würde, dass es die ganze Region erschüttern würde, dass es die Hisbollah aus dem Libanon zuschlagen würde, dass Terror weltweit gegen israelische Ziele und jüdische Ziele geben würde. Und es gibt die andere Sichtweise, die meint, nein, Iran blufft im Großen und Ganzen.
Während manch einer noch damit beschäftigt ist, über die Folgen so einer Auseinandersetzung nachzudenken, haben andere bereits klare Vorstellungen davon, wie so ein Krieg aussehen könnte.
Mit Krieg meint man keine flächendeckende Bodenintervention von zigtausenden Soldaten, sondern mit Krieg wird wahrscheinlich das gemeint sein, was Israel ja schon mal gemacht hat gegenüber Libanon und Syrien, dass in einigen gezielten Luftangriffen bestimmte Anlagen ausgeschaltet werden. Das hat man in Syrien und Libanon gesehen, das war sehr effektiv und da gab es auch keinen großen Flächenbrand, keinen großen Krieg. Der Iran ist deutlich besser ausgerüstet. An der Straße von Homs wird ja auch groß mit Militärpräsenz aufgefahren. Das heißt, das wird sicher keine Sache von ein paar Tagen sein. Es ist zumindest gut zu wissen, dass die Amerikaner jetzt 2 Flugzeugträger hinzugezogen haben zu der Angelegenheit. Das scheint die einzige Art und Weise zu sein, wie man den Leuten noch dort beikommen kann. Und im Fall der Fälle muss der Krieg kommen, wenn die Wirtschaftssanktionen nicht nützen. Aber es wäre die absolute Katastrophe, wenn wir in 2 Jahren einen nuklear bewaffneten Iran haben, der Israel mit einer Bombe auslöschen kann. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden.
Allerdings stellt sich die Frage, ob denn Krieg in diesem Falle die einzige noch mögliche Lösung ist. Ein Krieg kann nie effektiv sein und nie die letzte Lösung. Krieg heißt Tod, Zerstörung und gesellschaftlicher Rückfall. Gerade das sollte doch verhindert werden. Die Kriege in Afghanistan oder im Irak haben gezeigt, dass eine militärische Intervention nicht unbedingt zur Befreiung von unterdrückerischen Regimen führt. Wenn wir der iranischen Regierung nicht Waffen verkaufen würden und auch sonst keine Geschäfte machen würden, dann wäre die Grüne Revolution vor 2 Jahren vielleicht schon erfolgreich gewesen.
In Sachsen gilt für AsylbewerberInnen nach wie vor das Sachleistungsprinzip, was in wenigen Landkreisen noch bedeutet, dass die Betreffenden mit Gutscheinen statt mit Bargeld zum Beispiel einkaufen können. Aber nicht nur mit Gutscheinen erschwert der Staat das Leben von AsylbewerberInnen. Heimunterkünfte in privater Trägerschaft sollen Kosten sparen, führt aber für die Menschen zu unwürdigen Lebenssituationen. Im Dezember wurde der sogenannte Heim-TÜV vom sächsischen Ausländerbeauftragten Prof. Dr. Martin Gillow veröffentlicht. Dabei sind alle 4 Heime in Sachsen schlecht bewertet worden. Was die Initiative gegen Isolation von den Ergebnissen hält, hat Radio Blau in Erfahrung gebracht.
Letztes Jahr gab es einen Heim-TÜV. Genau, den hat der sächsische Ausländerbeauftragte Dr. Martin Gillow initiiert und war auch tatsächlich in den Heimen und hat sich das angeguckt. Mhm, und dann haben sie einen Katalog aufgestellt, einen Kriterienkatalog, wo die Heime bewertet wurden. Vom 9.12.2011, und das ist ein sächsischer Heim-TÜV. Ne? Das heißt, das sind alle Heime, alle 30 Asylantenheime Sachsens.
Genau.
Irgendwie bewertet, katalogisiert.
Genau, es gab 3 Abstufungen. Mhm. Grün, Gelb und Rot. Und die 4 Heime, also Trainer, Elbesbach, Hopfgarten und Bahn, sind im untersten Bereich. Also 2 von denen sind halt mit Rot eingestuft, also richtig schlecht. Ich glaube 2 Gelb, aber sind halt alle im untersten Level.
Das heißt, da geht es wahrscheinlich einmal um die Versorgung, um die Unterbringung, um die Hygiene. Kannst du da kurz was zu sagen? Oder?
Also ich kann ein paar Punkte auf jeden Fall ansprechen, die mangelhaft sind und die garantiert auch zu dem Ergebnis geführt haben. Also,
okay.
Ja. Also zum Beispiel ist es so, dass die 4 Heime eben in kleinen Dörfern gelegen sind. Mhm. Wenn wir zum Beispiel von Hopfgarten ausgehen, was als einziger der 4 Heime als barrierefrei gilt, das heißt eben für Rollstuhlfahrer geeignet, bedeutet in der Praxis, dass es ein ehemaliger umgebauter Pferdestall ist, eben in einer Ebene, also halt eine umgebaute Baracke, die schön also zugig ist.
Flach mit Acker davor, oder?
Genau, man kommt raus und hat schön Acker vor der Tür, vielleicht noch ein paar Schafe und ein Minidorf. Und
haben
das
die Spikes an ihren Rollstühlen, oder wie machen die das?
Ja, es ist ein bisschen Schotterplatz davor. Okay. Also ich würde nicht gerne als Rollifahrer dort sein. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, dass zum Beispiel gerade in Hopfgarten auch die mehrsprachigen Aushänge fehlen. Also es wird dann eben nicht in allen Sprachen hingehangen, sodass einfach Informationen auch flöten gehen. Dann gab es 2009 eine Verwaltungsvorschrift für Gemeinschaftsunterkünfte vom sächsischen Staatsministerium des Inneren. Und da sind verschiedene Vorgaben gemacht worden. Also zum Beispiel, dass Spielzimmer vorhanden sein müssen, Gebetsräume, Gemeinschaftsräume, Krankenzimmer und soziale Betreuung. Also was in allen 4 Heimen fehlt, ist zum Beispiel ein Gebetsraum und ein Gemeinschaftsraum zum Beispiel. Also ein Hopfgarten ist der Gemeinschaftsraum so ausgeschildert und man landet dann im Wäschetrocknerraum. Also es ist wohl sehr, sehr zynisch und naja, das ist wohl der Menschen ist jetzt halt nicht so von Bedeutung, genau. Ja, ein Trainer gibt es zum Beispiel einen Spielplatz, der ist aber kaputt, also da gucken die Schrauben raus oder so. Also das ist eher ein bisschen gefährlich, seine Kinder dahin zu schicken. Ist so unsere Einschätzung. Was auch eine Vorschrift vom Gesetz her ist, dass eine soziale Betreuung gegeben sein muss.
Das heißt, es braucht einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin vor Ort, der täglich,
genau,
zumindest wochentags erreichbar ist?
Ja, genau, gut, der eben vor Ort ist. Mhm. Gibt es so nicht, soll jetzt in Bahn ausprobiert werden oder wird ausprobiert für 2 Stunden pro Woche. Und die sind halt dran, das halt aufzubauen. Seit einem Jahr sind sie eben dabei, dass da soziale Betreuung stattfindet, aber zurzeit ist es eben nicht gegeben. Was du vorhin schon gesagt hast, mhm, wegen Hygiene, ist auch so ein Problem. Also Man findet in allen vier Heimen zum Beispiel Kakerlaken und die Reinigung findet eben auch unzureichend statt.
Das heißt, es gibt einen Hausmeister oder einen Putzservice, der sich um Treppenhäuser, Gemeinschaftsräume kümmert. Und
was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, dass es eben Gemeinschaftsküchen gibt. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist zum Beispiel das Problem mit den Duschen. Also ein Trainer. Trainer ist ein Heim, was 91 Plätze hat, was auf zwei Häuser verteilt ist. Und pro Haus gibt es zwei Duschen. Also zwei Duschen, wenn es ausgelastet ist, für 45 Personen. Es gibt eingeschränkte Duschzeiten.
Das sind die Gemeinschaftsräume.
Das heißt, ja, wahrscheinlich.
Ja.
Das heißt eben, man kann auch gar nicht den ganzen Tag lang duschen.
Und gibt es denn überhaupt immer warm Wasser oder ist das so ein Boiler, der dann auch leer ist und man dann sowieso mal eine Stunde warten muss, bis das Wasser wieder heiß wird?
Das kann ich dir gar
wird?
Nicht sagen. Okay. Aber ich glaube, die Duschräume sind dann zugeschlossen. Bin ich mir auch nicht
ganz sicher. Das heißt, die müssen sich einen Schlüssel holen und fragen.
Ich glaube, das wird dann aufgemacht. Also es sind auf jeden Fall Duschzeiten und nur innerhalb von den Zeiten können die Leute duschen gehen. Genau.
Mich würde nur mal interessieren, kann man da einfach so in die Heime rein oder so, weil ich zum Beispiel in Leipzig noch weiß, dass man sich da immer ausweisen musste, wenn man irgendwie, dass es einen Pförtner gab, der dann den Ausweis eingezogen hat, solange wie man da drinne war. Wie ist das in den Heimen? Darf man da einfach so rein? Dürfte man die Zustände da dokumentieren?
Also die Heime sind in privater Hand. Das heißt, wenn man dorthin kommt, sollte man am besten sich mit jemandem quasi treffen wollen. Also sagt halt, ich möchte den und den besuchen und muss dann eben seinen Personalausweis abgeben oder vorzeigen auf jeden Fall. Also laut der Hausvorschrift ist Fotoverbot oder Videoverbot. Genau. Mhm. Ja, also das so dokumentieren darf man das nicht.
Okay, das heißt, die privaten Betreiber bestehen auf ihrem Hausrecht und verweisen einen zur Not auf der Türe.
Ja, ist auf jeden Fall möglich.
Also, ist ja privat. Wenn ihr gegen die Hausordnung verstoßt und fotografiert und die würden das mitkriegen, dann könnte das Ärger geben sozusagen.
Ja,
dann könnten die sagen, so nee, hier raus. Selbst wenn ihr ein Familienfoto macht mit den dort lebenden Menschen.
Kommt halt drauf an, wo man es macht.
Und bei diesem Heimtyp, also wie schätzt du das ein? Ist der reell?
Also für die vier Heime ist das Ergebnis auf jeden Fall, entspricht den Zuständen, könnte man so sagen. Mhm. Also ich hätte es auch alle eigentlich im roten Bereich so eingegliedert.
Die Meldungen über Ungarn reißen nicht ab. Seit der Übernahme der Regierung durch den rechtskonservativen Fidesz-Politiker Viktor Orban mehren sich Nachrichten von rassistischen Übergriffen, antisemitischer und antiziganistischer Propaganda und autoritärer Medienkontrolle. In den letzten Wochen drangen immer wieder verstörende bis skurrile Meldungen zu uns. Das Land steht gerade am Rande eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Die bürgerlichen Medien scheinen überrascht von der dramatischen Entwicklung vor Ort. Marius Meyer, Radio Z, erklärt in einem Kommentar, warum man keineswegs von einer Überraschung sprechen kann.
Wer wissen wollte, in welche Richtung sich die ungarische Gesellschaft verändert, der konnte die Zeichen auch schon vor der Verabschiedung des umstrittenen Mediengesetzes im letzten Jahr sehen. Bereits nach dem Ende des Warschauer Pakts gab es in dem Land eine starke rechte und rechtskonservative Bewegung, die sich vor allem an den Hochschulen um die Formung einer neuen Elite bemühte. Das nationalistische Klima war auch bereits in den 1990er Jahren sehr präsent. Bereits 2007 kam es dann zu den ersten Aufmärschen jener sogenannten ungarischen Garde, die den paramilitärischen Arm der faschistischen Jobbik-Partei darstellt. Die ersten Meldungen über Morde an Roma folgten kurz darauf. Doch erst seit der Machtübernahme Viktor Orbans wird in europäischen Medien über die verheerenden Entwicklungen vor Ort berichtet. Dabei hätte selbst dem letzten Politikredakteur schon während der Unruhen des Jahres 2006 auffallen müssen, dass Ungarn sich immer weiter nach rechts bewegt. Nach dem Bekanntwerden einer geheimen Rede von Orbans sozialistischem Vorgänger und Widersacher war es damals zum Eklat gekommen, da dieser zugab, die Wähler belogen zu haben. Es kam zu mehrere Wochen andauernden Unruhen in der Hauptstadt Budapest, die vor allem von der völkischen Rechten des Landes getragen wurden. Orban nahm die ausgestreckte Hand gerne an und inszenierte sich als großer Saubermann. Mit ihm sitzt seit April 2010 nun auch Jobbik im ungarischen Parlament. Fast 17% der Stimmen entfielen auf die Partei, die sich stark an der Ideologie und Symbolik der faschistischen Pfeilkreuzler orientiert. Immer wieder fallen ihre Abgeordneten durch massiv antisemitische und antiziganistische Äußerungen auf. Mit dem Beginn der Wirtschaftskrise nahm diese nochmals zu. Die Wahnvorstellung, Israel plane Ungarn aufzukaufen, um den Staat selbst aus der Krisenregion des Nahen Ostens nach Europa zu verlegen, hält sich in der Bevölkerung wie in der Politik beständig. Große Teile der Mittelschicht hatten vor Beginn der Krise wegen günstigerer Zinssätze auf Fremdwährungskredite gesetzt, die nun kaum einer mehr tilgen kann. Die Lebensverhältnisse weiter Teile der Bevölkerung haben sich also massiv verschlechtert. Doch nicht nur der Mittelschicht geht es schlechter, am schlimmsten trifft es immer die, für die es eigentlich nicht noch weiter nach unten geht. Obdachlose müssen in einigen Städten mit enormen Strafen, zum Teil sogar mit dem Gefängnis rechnen, wenn sie an öffentlichen Plätzen übernachten. Sinti und Roma werden aller Beteuerungen von Regierungsseite zum Trotz noch massiv diskriminiert und angegriffen. Juden sehen sich mit einer nahezu omnipräsenten antisemitischen Propaganda konfrontiert. Doch anstatt dem braunen Treiben der Jobbik-Truppen Einhalt zu gebieten, fürchtet Orban um sein Amt, da Teile seiner Wählerschaft zu Jobbik tendieren. Deshalb sind die ungarischen Konservativen auch mit dem Aufbau einer zweiten rechten Partei beschäftigt, die Orbans Regierung weiter unterstützen würde. Doch Ungarn steht nicht nur innenpolitisch unter Druck. Wegen seiner enormen Verschuldung drohen dem Land immer neue negative Sanktionen seitens anderer EU-Staaten. Manche Analysten behaupten gar, Ungarn stehe kurz vor dem Staatsbankrott. Und was macht der Ministerpräsident in einer solchen Situation? Er spielt die nationalistische Karte. Doch das ging gehörig daneben. Nach einer Reise nach Straßburg wirkte Orban nach einer mehrstündigen Kritik seiner Politik vor dem Europäischen Parlament geradezu Kleinlaut. Zur Ruhe gekommen ist er allerdings nicht. In verschwörungsideologischer Manier halluzinierte er nun offenbar einen Putschversuch gegen sich und seine Regierung herbei. Sowohl äußere wie auch innere Feinde wollten im Bündnis mit CNN das Land destabilisieren. Das hört sich zuerst einmal skurril an. Es ist aber überaus gefährlich und spricht genau den Mustern autoritären Denkens. Während Orban in den letzten Jahren vor allem mit einer Gleichschaltung der Medien und des Staatsapparates beschäftigt war, geht er nun zum Angriff über und bringt Ideologien übelster Sorte in Stellung. Ob sich der Ministerpräsident überhaupt noch länger im Amt halten kann, ist momentan ungewiss. Eines ist aber sicher, was nach ihm kommt, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit schlimmer als seine Herrschaft sein.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZipFM. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Themen heute waren Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz, das iranische Atomprogramm und die Angst vor der iranischen Atombombe. AsylbewerberInnen in Sachsen, der letzte Heim-TÜV ging schlecht aus. Rechtsruck in Ungarn, wirklich eine Überraschung? Bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZipFM aus Tübingen.